Morgen einander. Wohin sonst sollten wir gehen, haben wir gesungen. Und das stammt ja aus dem Bekenntnis des Petrus. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist das Wunderbare, dass wir heute Morgen nicht nur so zusammenkommen dürfen untereinander, sondern dass wir Jesus begegnen dürfen. Was für ein großes Vorrecht. Und da sollten wir uns freuen drüber. Also ich möchte freudige Gesichter sehen. Vielleicht hat jemand mitbekommen, in dieser Woche gab es in der ARD eine sogenannte Themenwoche. Jörg, gib schon mal das erste Bild. Und zwar unter dem Thema, wie wollen wir leben? Also da gab es viele verschiedene Beiträge, Sendungen und es ging einfach darum, die Corona-Krise, Pandemie als Chance zu nutzen. Das war der Grundgedanke, um, so wie es da heißt, Strukturen zu überdenken, aus Erlebtem zu lernen und neue Ansätze zu wagen und eine neue Sensibilität für Zukunftsfragen zu entwickeln. Also das war so der Grundgedanke. Schwerpunktthema war natürlich die Klimakrise und es ging da um einzelne Beiträge, wie zum Beispiel eine Welt ohne Autos, eine Welt ohne Fleisch, eine Welt ohne Insektensterben. Und es gab auch ein Thema oder ein Beitrag über das Thema Glück, also Lebensglück, was uns zufrieden macht. Und da stand auf der Internetseite, dass Glücksforscher herausgefunden haben, entscheidend sind vor allem Gesundheit, Freunde, ein selbstbestimmtes Leben und ausreichend Schlaf. Also das Letztere kann ich als Rentner unterstreichen, ausreichend Schlaf, das habe ich jetzt. Das sind durchaus wichtige Fragen. Ich möchte es gar nicht irgendwie lächerlich machen und es tut gut, auch darüber nachzudenken und generell bieten ja Krisen auch immer eine Chance zur Veränderung. Allerdings sind wir noch mittendrin in der Krise und viele Menschen haben existenziellere Sorgen als jetzt eine Welt ohne Fleisch oder ohne Auto. Aber trotzdem diese Frage, wie wollen wir leben, das ist eine wichtige Grundfrage. Allerdings habe ich leider keine einzige Sendung entdeckt, bei der es um die Frage nach Gott, dem Schöpfer und dem Ursprung alles Lebens geht. Also alles drehte sich darum, was der Mensch tun kann, um die Zukunft zu verändern, aber letztlich doch ohne Gott. Ja, die entscheidende Frage ist eben aber nicht, ob wir mit oder ohne Auto leben wollen, sondern ob wir mit oder ohne Gott leben wollen. Das ist noch viel wichtiger. Wer den Schöpfer des Lebens ausklammert, der lebt letztlich an seiner Bestimmung vorbei. Das sagt uns die Bibel sehr, sehr häufig. Ohne Gott endet letztlich alles im Chaos. So, wie bei diesem Lied von Manfred Siebald, das geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Kompakt zusammengefasst, ja, dass es einfach darum geht, ja, mit Gott zu leben. Die beste Klimapolitik nützt nichts, wenn bei den Überlegungen der Schöpfer der Welt keine Rolle spielt. Und bei der Frage nach dem Lebensglück gilt das noch viel mehr. Die Schriftstellerin Dorothy Sayers, die im vorigen Jahrhundert gelebt hat, die hat das schon vor vielen Jahren entdeckt. Sie sagte, das Glück ist ein Nebenprodukt, wenn ein Mensch Gott dient. Also da hat sie durchaus recht. Aber auch wenn wir Gott nicht ausklammern, auch wenn wir jetzt heute Morgen zusammen sind und wollen, haben das Bedürfnis, Gott zu begegnen, ist diese Frage, wie wollen wir leben, auch für uns wichtig. Und worauf kommt es an, wenn wir mit ihm leben wollen? Darüber möchte ich mit euch jetzt so kurz nachdenken. Und eine wichtige Antwort darauf, auf diese Frage, finden wir am Ende des Briefes, den ich letztes Mal schon bei meiner letzten Predigt euch vorgestellt habe, den ersten Petrusbrief. Und am Ende seines Briefes, Da fasst Petrus nochmal so in kurzen Sätzen alles zusammen, was er eigentlich sagen wollte und was zusammenfassend für diese Gemeinden wichtig war. Und das sind zwei Verse aus dem 5. Kapitel, 1. Petrus 5, Vers 10 und 11. Ich habe es euch so auf einer Folie aufgeschrieben, damit ihr es vor Augen habt. 1. Petrus 5, Vers 10 und 11, da heißt es, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet oder andere übersetzen gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Die Empfänger dieses Briefes, die mussten sehr viel durchmachen. Sie wurden von ihren Mitmenschen gemobbt und vom Staat beobachtet und schikaniert, weil sie an Jesus glaubten. Vor allem, weil sie dem Trend der Zeit nicht folgten und sich nicht anpassten. Und da beschäftigte sie natürlich auch die Frage, wie sollen wir eigentlich leben? Und Petrus betont jetzt am Schluss des Briefes, dass es nicht zuerst darum geht, so wie jetzt in dieser Themenwoche vorgeschlagen, jetzt die Ärmel hochzukrempeln, um etwas zu tun, sondern er lenkt den Blick seiner Leser nach oben, hin zu Gott. Er sagt ihnen oder er macht ihnen deutlich im ganzen Brief, es geht nicht zuerst darum, was ihr tut, sondern wem ihr gehört. Das ist die viel entscheidendere Frage. Es geht zuerst um eure Beziehung zu Gott. Und da als erste Antwort, wie wollen wir leben, möchte ich aus diesem Text heraus die Antwort geben. Ja, wir wollen mit dem Gott aller Gnade leben. Mit dem Gott aller Gnade. Wie wollen wir leben? Mit dem Gott aller Gnade. Mit wem ich mein Leben verbringe, den will ich ja auch kennenlernen. Es wäre also seltsam, wenn jemand, ein junger Mann, so seine Herzallerliebste, wenn er das sagen würde, ich möchte dich heiraten, aber mich interessiert eigentlich nicht, wer du bist, also oder wie du denkst. Ich möchte dich einfach heiraten. Also das ist jetzt nur fiktiv, das wird wahrscheinlich keiner so sagen oder die Frau wird es wahrscheinlich gar nicht so recht glauben, was er da sagt. Und das Problem heute ist, dass viele Menschen eine falsche oder gar keine Vorstellung von Gott haben, dass sie ihn gar nicht kennen. Und das ganz entscheidend ist, welche Vorstellung habe ich überhaupt von Gott? Kennen wir überhaupt den Gott, mit dem wir leben wollen? Und Petrus stellt uns Gott vor. Er ist der Gott aller Gnade oder jeder Gnade oder er ist der Urheber jeder Art von Gnade. So könnte man das übersetzen oder umschreiben. Denn Gnade, das finden wir in der ganzen Bibel, ist eine Eigenschaft Gottes, ein Wesenszug seines Charakters. Also zum Beispiel schon im Alten Testament, 2. Mose 34, Vers 6, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Also so wird Gott angeredet, so hat er sich geoffenbart. Und Gnade ist so ein ganz zentrales Thema der Bibel und ich kann euch jetzt natürlich nicht alle möglichen Zusammenhänge da, das sind sehr viele Stellen, euch erklären oder vorstellen. Ich möchte nur auf einen Aspekt hinweisen, wenn wir vom Gott aller Gnade reden, von Gnade als Eigenschaft Gottes. Da hat es einer mal so ausgedrückt, Gnade ist die Liebesgesinnung Gottes. Und das finde ich ein schönes Wort, die Liebesgesinnung Gottes. Damit wird seine liebende Zuwendung zum Menschen bezeichnet. Das deutsche Wort aus dem Althochdeutschen Gnade kommt eigentlich aus dem, also hieß ursprünglich Gnaden. Also es gab zum Beispiel den Ausdruck, die Sonne geht Gnaden, das heißt, die Sonne geht unter, sie geht herunter, sie kommt herab und so ist im übertragenen Sinn, Gnade meint das Herabneigen des Schöpfers zum Geschöpf. Gnade ist der tiefste Ausdruck für das Verhalten Gottes zu uns Menschen, so hat es mal jemand ausgedrückt. Also diese liebende Zuwendung Gottes zum Menschen, das ist Gnade. Aber Gnade ist nicht etwas, was wir jetzt so uns verdienen können, sondern es ist eine freiwillige Sache Gottes, ein Zeichen seiner unbedingten Freiheit als Herr dieser Welt. Sie ist völlig freiwillig und nicht beeinflussbar oder verfügbar durch Menschen. Wir können uns also Gottes Gnade nicht verdienen oder erkaufen oder irgendwie erschleichen oder wie auch immer. Ich lese gerade das Buch, den Propheten Hosea, und da ringt Gott um sein Volk, weil sie sich dem Götzendienst verschrieben haben. Und da wird diese liebende Zuwendung zu seinem Volk ganz besonders deutlich. Und da gibt es einen Vers, der mir da ganz besonders aufgefallen ist, Hosea 14, Vers 6. Da heißt es, ich will, das sagt Gott selber, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, will sie aus freiem Antrieb lieben. Ich will sie aus freiem Antrieb lieben. Nicht, weil ihr so liebenswert seid, sondern weil ich es will, weil es meine Liebeszuwendung zu euch ist. Und das finden wir noch viel mehr natürlich auch im Neuen Testament. Und deshalb hat Gott ja Jesus in diese Welt gesandt, aus freier Entscheidung, nicht weil die Welt es verdient hätte, sondern weil er jeden Menschen liebt. Und in Jesus wird diese Gnade Gottes konkret. Jesus ist die Gnade Gottes in Person. Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Da ist Jesus damit gemeint. Und das ist der Grund, warum wir auch dieses Jahr sagen, ja, Bekannte, die haben gesagt, ach, dieses Jahr Weihnachten feiern, das bringt es doch eigentlich gar nicht. Man kann sich nicht so versammeln mit der ganzen Familie, man kann nicht viel machen und lassen wir doch die Deko und alles weg und was soll das dieses Jahr, lassen wir es einfach ausfallen. Ja, wenn wir Weihnachten so verstehen als Familienfeier und Geschenke und hin und her, dann können wir es ruhig ausfallen lassen. Aber es geht doch gar nicht darum. Wir dürfen auch uns auf die Advents- und Weihnachtszeit freuen, weil wir den Grund dieser Feier wieder ganz neu im Blick haben, weil Jesus in diese Welt gekommen ist und weil seine Gnade auch in diesem Jahr gilt, auch 2020 gilt sie genauso wie in allen Jahren zuvor. Vielleicht ist sogar gerade dieses Weihnachtsfest ein besonderes, weil wir mehr darauf schauen, worum geht es eigentlich und nicht um Geschenke und Weihnachtsessen oder sonst irgendwas. Wir können nichts dafür, dass Gott uns liebt, dass er sich uns zuwendet. Wir können nur darauf antworten und uns ihm zuwenden im Glauben. Es ist nicht so, wie es im Buch Mormon steht, das wusste ich vorher auch nicht, im Buch Mormon, also in der Bibel der Mormonen, wenn man so will, dieser Sekte aus Amerika, da steht, aus Gnade sind wir gerettet, nachdem wir alles getan haben, was wir konnten. Das steht tatsächlich so da, also ich kann euch die Stelle sagen. Bei Paulus heißt das anders, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, dass sich nicht jemand rühme. Aber so leben viele Menschen, nachdem wir alles getan haben, was wir konnten. Aber das ist eben nicht das Verständnis, was der Gott aller Gnade uns sagen will durch sein Wort. Und das macht Mut. Wir leben mit dem Gott aller jeder Gnade. Seine Gnade steht über unserem Leben. Seine Liebesgesinnung bestimmt seine Einstellung und sein Verhalten zu uns. Ganz gleich, was Menschen von uns denken, ganz gleich, was wir in der Vergangenheit alles gemacht oder haben oder was schiefgelaufen ist, ganz gleich, in welcher Not du jetzt im Moment vielleicht gerade steckst, Gottes Zeichen über dir ist die Liebe. Hohes Lied, Gottes Panier über dir ist die Liebe, Gottes Feldzeichen. Er wendet sich dir zu und liebt dich, das will uns Petrus hier einbläuen, will er uns sagen. Ja, und da kommt mir schon zum zweiten Punkt, den Petrus uns zeigen will. Gottes Gnade zeigt sich darin, dass er deinem, dass er unserem Leben eine Perspektive gibt, die über dem Tod hinausgeht. Er sagt nämlich, da, wie es hier steht in Vers 10, der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Also er hat uns berufen, dieser Gott der Gnade, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Ja, das ist die zweite Antwort auf die Frage, wie wollen wir denn leben? Ich würde sagen, mit der Perspektive der Ewigkeit, diese ewige Herrlichkeit vor Augen, das sagt uns Petrus. Und das ist eine völlig andere Lebensperspektive als die der Themenwoche. Während es da nur um die Welt geht, hat Petrus die Ewigkeit im Blick. Die Bewahrung der Schöpfung ist natürlich auch wichtig. Ich möchte es gar nicht irgendwie herunterspielen. Aber wer sich nur darauf konzentriert, der geht letztlich am Leben vorbei. Im Gegenteil, es ist sogar so, wenn wir die Perspektive der Ewigkeit ausklammern, haben wir keine Antwort auf die Krise der Gegenwart. Die Ewigkeit, die, wenn die hier reinspielt in die Gegenwart, dann haben wir auch die Antwort auf die Gegenwart. Und daran soll auch dieser heutige Sonntag erinnern. Wer weiß, was heute für ein Sonntag ist? Ein Kirchenjahr. Der Ewigkeitssonntag. Ja, und, manche sagen auch Totensonntag, aber das hört sich depressiver an, irgendwie Totensonntag. Ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, als wir hergefahren sind, eigentlich müsstet heute die Bestatter heute Tag der offenen Tür haben, aber wahrscheinlich wird da keiner kommen, weil wer beschäftigt sich schon mit dem Tod. Aber es geht um eine Lebensperspektive, eine völlig andere, als wir sonst so hören. Der Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag des Kirchenjahres, der will uns darauf hinweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es eine Auferstehung aller Toten gibt. Entweder eine Auferstehung zum Leben, eine Auferstehung zum Gericht und wie wir das alles lesen, Johannesevangelium, Offenbarung und so weiter. Und dass Jesus natürlich den Tod besiegt hat und dadurch ewiges Leben überhaupt möglich ist. Wer Jesus hat, der hat das Leben, so sagt Johannes kurz und bündig. Ja, in oder durch Jesus, heißt es hier, hat Gott uns zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen, dass wir dort ankommen, wo er ist, um für immer bei ihm zu sein und mit ihm zu leben. Es gibt doch keine größere, keine bessere Lebensperspektive als diese Zusage, dass wir einmal bei ihm, bei Gott, in Gottes Gegenwart leben dürfen und seine Herrlichkeit schauen dürfen. Das ist doch Grund zur Freude mitten in diesem Ewigkeitssonntag. Aber die gibt es allein nur durch Jesus. Die Religionen kennen keinen Gott aller Gnade. Das gibt es allein bei Jesus, allein in der Schrift, in der Bibel. Und diese Berufung, zu der uns Gott berufen hat, die geschieht da in der Gegenwart. Gott ruft bis heute Menschen, jeden Menschen, sich ihm zuzuwenden. Er lädt jeden ein zur Versöhnung durch Christus. Die Ewigkeit, die ewige Herrlichkeit, die liegt ja noch in der Zukunft. Darauf leben wir ja zu. Jetzt ist natürlich die Frage für uns, kommen wir auch am Ziel an? Wenn wir diese Perspektive haben, nützt es ja nichts, wenn das nicht Wirklichkeit wird. Ist das nur eine fromme Wunschvorstellung oder wie können wir wissen, dass wir überhaupt dort ankommen? Und auch darauf hat Petrus eine Antwort. Er sagt, Gott stellt nicht nur die ewige Herrlichkeit in Aussicht, sondern verspricht alles von seiner Seite aus zu tun, damit wir auch das Ziel erreichen. Leider wird das nicht in jeder Bibelübersetzung so deutlich. Es heißt hier, er selbst wird euch und so weiter. Diese Verben, die er dann verwendet. Er selbst wird alles tun, damit wir das Ziel erreichen. Seine Gnade, seine Liebesgesinnung, die wirkt hinein in unser persönliches Leben. Und Petrus skizziert die Verheißung Gottes mit vier Verben im Indikativ, das heißt in der Wirklichkeitsform. Es geht nicht hier um einen Wunsch oder irgendwie, ja, dass man sich das vorstellt oder so, sondern um eine Tatsache. Gott selbst wird euch vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Was bedeutet das? Vollkommen machen, dieser Begriff heißt eigentlich wiederherstellen, ganz machen, was zerbrochen ist. Es kommt in Markus 1,19 vor, in dem Sinn, dass die Jünger ihre Netze ausgebessert haben. Das Wort für ausbessern. Oder ein Glied wieder einrenken im Sinne von zurechtbringen oder auch zubereiten. Das meint dieses Wort. Das alles hat uns Gott versprochen, dass er auch Zerbrochenes wiederherstellen kann, auch in deinem Leben. Und dass er Wunder tun kann, das perfekte, vollkommen, die perfekte Vollkommenheit wird natürlich erst in der Zukunft sein, aber er wirkt heute schon, er bringt dich so zurecht, dass du dein Leben mit ihm führen kannst, dass Dinge wiederhergestellt werden. Vielleicht begrenzen wir uns da manchmal selber und denken, ja, das ist halt so und da muss ich halt durch und ja, so ist halt das Leben. Und wir nehmen vielleicht etwas hin, was Gott vielleicht heilen möchte. Und dann möchte ich euch ja ermutigen, hört mal auf die Stimme Gottes, wo er vielleicht an euch arbeiten will, wo vielleicht in eurem Leben etwas heilen kann, was er vorgesehen hat, aber wo wir vielleicht nicht bereit sind dazu, ich weiß es nicht. Dann stärken heißt hier befestigen, stützen, festmachen. In anderem Zusammenhang beständig wie Granit machen, nach dem damaligen Sprachgebrauch, oder wie Stahl, der im Feuer gehärtet wurde. Das will Gott machen aus deinem Leben. Er will dich stärken. Oder der dritte Begriff, kräftigen, stark machen, Kraft verleihen. Das hat er versprochen. Und der vierte Begriff, gründen. Das heißt, auf ein festes Fundament stellen. Wir kennen die Geschichte von dem Haus auf dem Sand und dem Haus auf dem festen Fundament, das Haus auf dem Felsen. Ein festes Fundament, das ist hier damit gemeint. Er will unserem Leben ein festes Fundament geben. Und das alles haben wir in Jesus, in Christus, sagt Petrus hier, das alles ist uns geschenkt. Und er will es in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen. Er richtet uns auf, er ist unsere Stärke, er ist unsere Kraft. Jesus ist das Fundament unseres Lebens. Jesus ist es, der den Weg in die Herrlichkeit bereitet. Ja, was brauchst du heute Morgen? Was macht dir Not? Was ist in deinem Leben vielleicht zerbrochen, was wiederhergestellt werden soll? Brauchst du Halt, jemand, der dich festhält? Brauchst du Kraft, um dein Leben auszuhalten? Brauchst du ein stabiles Fundament für dein Leben? Du brauchst nicht lange suchen. Du hast alles in Christus, alles in Jesus. Das sagt Petrus so kurz und bündig. Die Frage ist, wann tut Gott das? Es gibt hier einen ganz interessanten Nebensatz. Da heißt es hier, euch, die ihr eine kleine Zeit leidet oder gelitten habt. Was Petrus aber hier aufgezählt hat, geschieht nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt, gerade in dieser Zeit des Leidens, der Bedrängnis, die diese Gemeinden erleben. Das heißt, Gott rüstet seine Kinder mit allem aus, um schwere Zeiten zu überstehen. Das gilt nicht nur für damals, das gilt auch heute. Er rüstet uns mit allem aus, was wir brauchen, auch um diese Zeit, die wir jetzt erleben, zu überstehen. Und das wird hier ganz deutlich. Und Gott noch mehr benutzt sogar das Leiden, um die Ewigkeitsperspektive seiner Kinder zu schärfen. Tatsache ist, dass Leiden und Herrlichkeit eng miteinander verbunden sind. Das finden wir bei Petrus und bei Paulus. Und Petrus macht hier eine Gegenüberstellung. Er spricht hier von einer kurzen Zeit des Leidens und von einer ewigen Herrlichkeit. Das Leiden ist kurz und begrenzt, die Herrlichkeit ist ewig und unvergänglich. So auch bei Paulus, 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wem schafft sie das? Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also diese Ewigkeitsperspektive, die hilft uns, die Gegenwart einfach als kurz und leicht anzusehen überhaupt. Wenn wir diese Perspektive auf das Unsichtbare nicht haben, dann haben wir da viel mehr Probleme. Was ist mit Leiden und Bedrängnis gemeint? Petrus meint im Zusammenhang, er spricht von Anfechtungen, von Versuchungen oder genau in dem Text vorher geht es ja darum, dass der Teufel, er sagt, seid nüchtern und wacht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann und so weiter. Den Text kennen wir vielleicht. Und da heißt es ja, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich in eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also Leiden einfach dadurch, dass wir wissen, wir haben, unser Glaube ist umkämpft und der Feind versucht, ja, uns zu Fall zu bringen. Lebendiger Glaube ist immer umkämpft. Das zeigt Petrus ganz deutlich. Aber ohne Ewigkeitsperspektive ist auch jedes Leiden sinnlos. Welchen Sinn hätte es, dass Menschen zum Beispiel in die Mission gehen, ihr Leben riskieren, wenn es keine Ewigkeit gibt? Dann wäre doch das Ganze eigentlich nur vertane Zeit. Das komplette menschliche Leben hätte keinen Sinn, wenn es keine Ewigkeit gäbe. Aber es gibt eine ewige Herrlichkeit und deshalb will Gott das Herz des Menschen auf diese Ewigkeit ausrichten. Ja, und er will auch uns dazu gebrauchen. Also ein Beispiel dazu, als ich noch gearbeitet habe, das ist noch gar nicht so lange her, also Anfang dieses Jahres, ich habe kein Zeitgefühl mehr, wann das war, also auf jeden Fall irgendwann mal vor dem 1.8. Ich hatte da eine Kollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe und die ist allerdings schon längere Zeit vor meinem Abschied von heute auf morgen erkrankt. Und zuerst wusste man nicht so genau, was ist eigentlich und so. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie also einen Tumor im Kopf hatte. Und ich habe sehr gern mit ihr zusammengearbeitet. Es war irgendwie schade, dass ich mich von ihr nicht mehr verabschieden konnte, dass sie bei der Verabschiedung nicht dabei sein konnte. Und da hat mir Gott irgendwie aufs Herz gelegt, ich möchte mich aber von der Frau verabschieden. Und hab ihr dann einen Brief geschrieben, ganz klassisch alt, von Hand geschrieben, einfach um das ganz persönlich zum Ausdruck zu bringen. Habe auch versucht, sie auch darauf hinzuweisen, dass es eine Ewigkeit gibt oder dass ich ihr Kraft wünsche und was man da so alles schreibt. Ich habe dann zwar keine Antwort bekommen, aber ich wusste, das musste einfach sein. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich dann die Mitteilung bekommen, dass sie verstorben ist, also am 30.10. dann gestorben ist, mit 43 Jahren, Familie mit 3 Kindern. Und das tut einfach leid. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat sie noch was mitbekommen von dieser ewigen Herrlichkeit, ich weiß es nicht. Aber wir sollten darüber reden. Auch wenn es kein Gesprächsthema in unserer Welt ist, wenn man lieber über Klima redet als über die Ewigkeit. Aber gerade heute am Ewigkeitssonntag, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, muss doch das unser Thema sein. Der, der uns in die Ewigkeit bringt, der ist zuerst in die Welt gekommen. Er ist in die Welt gekommen, von der Ewigkeit in die Zeit gekommen, um uns in der Zeit wieder in die Ewigkeit zu bringen. Das ist doch der Sinn von Weihnachten und das sollten wir darüber reden. Gott erfüllt seine Verheißungen trotz und gerade im Leiden. Seine Gnade, seine Liebesgesinnung hält dich fest in allen Stürmen des Lebens und darum sollten wir unsere ganze Hoffnung auf die Gnade setzen. Das sagt Petrus auch. Kapitel 1, 13, setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch angeboten wird in Jesus Christus. Zum Schluss noch die Frage, was können wir tun? Wo liegt eigentlich unsere Verantwortung darin? Was können wir tun? Ich habe jetzt betont, was Gott tut. Und wir wissen, dass wir nichts zu tun können, um uns Gottes Gnade zu verdienen. Aber Petrus deutet auch das an, nämlich im nächsten Vers, im 12. Vers, da in so einem Nebensatz. Petrus redet oft so in Nebensätzen und bringt da was ganz Wichtiges zum Ausdruck. Er sagt, so eine Grußformel durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben. 5 Kapitel lang sagt er wenige Zeilen, also ganz anders, wie wir denken. Und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Dies ist die wahre Gnade Gottes, in der ihr steht. Oder man könnte auch übersetzen, in diese Gnade stellt euch hinein. Oder in dieser Gnade bleibt. Also ihr steht in der Gnade Gottes, bleibt einfach bei dieser Gnade. Also wir können Gottes Gnade nicht verdienen, aber wir können darin bleiben, an ihr festhalten. Und das Dilemma beginnt nur dann, wenn wir den Boden der Gnade verlassen wollen. Beispiel Jona 2, Vers 9, da heißt es, Propheten Jona, die auf nichtiges Vertrauen verlassen ihre Gnade. Also wenn wir, ja, oder brauche ich eine kommentiere, das weiß jeder, was es bedeutet. Galater 5, Vers 4, die ihr das Gesetz halten wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen, sagt Paulus, schreibt er der Gemeinde. Also wer jetzt wieder anfängt, nachdem er Gottes Gnade empfangen hat, in eigener Kraft Gottes Willen zu tun, der verlässt den Boden, den Raum der Gnade und wird früher oder später auch wieder daran scheitern. Aber auch im Scheitern ist der Gott aller Gnade aktiv. Das finden wir gerade im Propheten Hosea oder überhaupt in der ganzen Bibel. Er ruft zur Umkehr, er will wiederherstellen und er lässt uns nicht fallen, auch wenn wir uns verirrt haben. Petrus sagt, Kapitel 5, Vers 6, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Auch das ist wichtig. Ja, was wir auf jeden Fall tun können, ist auch andere ermutigen und stärken, im Glauben festzuhalten, in der Gnade zu bleiben. Gott kann und will Menschen gebrauchen, um anderen seine Gnade zuteilwerden zu lassen. Da gibt es viele Bibelstellen. Ich sage euch nur mal eine. Das war auch Aufgabe der Jünger, eine wesentliche Aufgabe innerhalb der Gemeinde oder auch Leute, die in der Gemeinde dienen. Apostelgeschichte 14, 22. Sie, also die Apostel, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Oder auch noch andere Stellen. Also das Evangelium weiterzugeben als solche, die selber Gottes Gnade erfahren haben. Die Gnade und Herrlichkeit sind eigentlich das Zentrum, der Eckpfeiler des Evangeliums. Und deshalb, also so betont es auch Paulus, er sagt, Apostelgeschichte 20, 24, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt oder den Dienst ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes. Evangelium der Gnade. 1. Timotheus 1, 11, nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut ist, spricht er da. Also das Zentrum des Evangeliums ist die Gnade und die Herrlichkeit Gottes. Ja, und was wir auch trotz Kontaktbeschränkungen tun können, ist für Menschen zu beten. Das wurde mir jetzt auch interessanterweise, also ich habe das durch andere Kollegen mitbekommen, dass diese Kollegin verstorben ist und eine davon hat mir WhatsApp geschrieben und ich denke, dass sie nach meiner Einschätzung mit dem Glauben noch nicht so viel zu tun hat, aber sie schrieb mir eben von dieser, ja, dass sie verstorben ist und so weiter und dann schrieb sie, und dann schrieb sie mir, mögen Sie nicht für die Familie beten, hat sie mir geschrieben, ob ich nicht für die Familie und die Kinder vor allem beten könnte. Ja, warum denn nicht? Also, dass jemand mich so anspricht, für jemanden zu beten, das hat mich schwer auch berührt. Ja, wir haben die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und da gibt es keine Kontaktbeschränkungen. Und vielleicht ist gerade diese Zeit, die wir jetzt erleben, eine Möglichkeit, das Gebet neu zu entdecken. Auch für Mission zu beten. Viele Missionare, die wissen im Moment nicht, wie es weitergeht. Manche wollen ausreisen, können nicht. Manche sitzen in ihren Ländern fest und können nichts mehr machen. Aber das Evangelium ist ja nicht gebunden. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und da ist es wichtig, auch für Missionare zu beten, für solche, die das Evangelium der Gnade weiterverbreiten. Und wenn wir hier da so, mit Kontaktbeschränkungen rumsitzen, dann können wir mindestens eines tun, nämlich Fürbitte zu tun und Gott zu bitten, dass er eingreift. Ein wichtiger Vers für mich persönlich ist Apostelgeschichte 6, Vers 4, da heißt es, Da sagen die Apostel, wir wollen am Dienst des Wortes und am Gebet festhalten. Das ist unsere Priorität. Dienst am Wort Gottes, das ist mir klar. Aber es heißt auch, und das Gebet. Also das Gebet und das Wort Gottes, das gehört beides zusammen. Und ja, und diese Seite, die möchte ich persönlich auch noch viel mehr noch realisieren und meine Zeit, die ich auch jetzt habe, ausnützen. Es ist irgendwie ist es verrückt, als ich nach Pforzheim fuhr, jeden Tag hatte ich mindestens jeden Morgen unterwegs eine Stunde Gebetszeit. Jetzt als Rentner weiß ich nicht, wo die Zeit so richtig hingeht, also diese konzentrierte Zeit, eine Stunde, das irgendwie muss ich das noch auf die Reihe kriegen, dass ich das, dass das wieder eine gute Gewohnheit wird. Wir können es machen oder auch nicht, aber die Begegnung mit Gott, der Kontakt mit ihm, das wird unser Leben verändern. Ja, und dann jetzt wirklich zum Schluss möchte ich euch noch kurz einen Mann vorstellen, der in sehr schwierigen Zeiten gelebt hat und erlebt hat. Er wurde 1618 geboren. Vielleicht klingelt es da bei manchen, 1618, das war der Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Und er hat gelebt bis 1677, also ist 69 Jahre alt geworden und davon waren 30 Jahre Krieg, die er erlebt hat. Und er hat diesen furchtbaren Krieg erlebt, in dem 3/4 der deutschen Bevölkerung in diesem Krieg zum Opfer fiel. Von den 16 Millionen Einwohnern, die damals Deutschland hatten, waren am Ende noch 4 Millionen übrig. Nach seinem Jurastudium kehrte er 1645 in seine Heimatstadt Guben, das ist in der Niederlausitz, zurück und ließ sich dort als Rechtsanwalt nieder. Und er war dort so bekannt und so angesehen, dass er 1651 zum Bürgermeister gewählt wurde. Und er hatte, können wir uns gar nicht vorstellen, eine schwierige Aufgabe nach dem Krieg, diese Verhältnisse der Nachkriegszeit zu ordnen. Also da gab es Söldnerheere, die haben getan, was sie wollten. Und das alles in eine Ordnung zu bringen, das war seine Aufgabe. Er war ein tiefgläubiger Mensch, aber kein Theologe oder Berufsdichter, wie sein Zeitgenosse Paul Gerhard zum Beispiel. Aber er hatte eine poetische Begabung und schrieb viele Lieder. Das war so seine Art, Glaubenserfahrungen zu verarbeiten. Und 1653 verfasste er ein Lied, das von dem damals berühmten Kirchenmusiker Johann Krüger vertont wurde und das bis heute im evangelischen und auch in vielen anderen Kirchengesangbüchern enthalten ist. Das Lied wurde sogar noch bekannter, als 1723 Johann Sebastian Bach es vertont hat und eine Motette daraus gemacht hat, die bis heute sehr berühmt ist und aufgeführt wird. Das Lied, der Mann heißt Johann Frank, hat vielleicht kaum jemand mal was gehört, den Namen, und das Lied heißt Jesu, meine Freude. Und da spürt man in jeder Zeile, wie dieser Johann Frank mit der Bibel lebte und wie er gerade Psalm 73, Römer 8 hier verarbeitet hat und wie gerade Gottes Gnade in dieser leidvollen Zeit wirksam wurde bei ihm und auch bei dem, was er getan hat. Es hört sich so an wie ein Liebeslied. Ich möchte nur ein paar Verse daraus. Damals, die Lobpreislieder damals hatten ja nicht nur ein, zwei Verse, sondern etwas mehr. Wäre heute manchmal auch gut. Aber ich lese mal nur ein paar draus. Jesu, meine Freude. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide. Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht, Erd um Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Und dann der letzte Vers. Weich dir, Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duldig schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Amen.